Schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch zu dieser Bibelstunde. Schlagt gerne schon mal auf Apostelgeschichte Kapitel 8. Wenn wir letzte Woche viele Verse hatten, so haben wir heute wenige vor uns. Nur 4 Verse und möchten gemeinsam gleich in Gottes Wort hineinschauen und uns eine wichtige Frage stellen über die Christenverfolgung. Nun und letzte Woche, da haben wir diese Anklage von Stephanus gesehen und gehört und auch die Verteidigung von ihm gelesen. Und wir haben festgestellt, dass Stephanus durch die Schrift hindurch aufzeigt, dass durch Jesus kein Gesetz und kein Tempel mehr notwendig ist, um Gott zu begegnen oder mit Gott in Beziehung zu treten. Und wir haben auch gesehen, dass der Hohe Rat, der damit dann konfrontiert ist, eben dieses Evangelium ablehnt und sich dagegen stellt, entgegen aller Vernunft in dieser Situation von ihrem Zorn beherrscht werden und Stephanus töten. Und gleichzeitig ist Lukas so gut und nimmt uns mit hinein in diesen ersten Märtyrertod von Stephanus, der erste Märtyrertod der Gemeinde. Und Stephanus, er bekommt diesen Blick in den Himmel und er sieht Jesus und er ist erfüllt von dieser Herrlichkeit, diesen herrlichen Jesus dort stehen zu sehen, zur Rechten Gottes und stirbt in dieser Situation, in diese Herrlichkeit hinein. Und durch dieses Ereignis von Stephanus passiert unglaublich viel. Es ist eine riesige Wende. Wenn alles glatt gelaufen ist bis hierher, hier wendet sich das ganze Bild für die Gemeinde, die ganze Situation. Nichts bleibt mehr so, wie es war. Und wollen heute uns auch dazu Gedanken machen. Christenverfolgung, meistens ein Thema, das wir von uns wegschieben in den Osten oder in andere Gebiete, aber mit uns recht wenig zu tun hat. Aber bisschen provokant ausgedrückt, aber Christenverfolgung hat wirklich Vorteile. Und das möchten wir uns heute gemeinsam anschauen und möchten gemeinsam den Text lesen. Ich möchte nochmal ein bisschen den Kontext mit hineinnehmen beim Lesen, damit wir drin sind. Und wir lesen ab Vers 54. Kapitel 7, ab Vers 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Amen. Ja, wir möchten uns heute 4 Aspekte der Verfolgung ansehen. Die Notwendigkeit von Verfolgung, das Potenzial der Verfolgung, den Schmerz der Verfolgung und den Segen der Verfolgung. Nun zunächst die Notwendigkeit von Verfolgung. In den letzten Kapiteln gab es immer wieder dieses Rauszoomen in der Apostelgeschichte und wir wurden darauf aufmerksam gemacht, die Gemeinde wächst, Gott segnet die Gemeinde, Gott wirkt in der Gemeinde, sodass die Gemeinde immer mehr anwächst, immer mehr Menschen zum Glauben kommen und die Gemeinde immer größer wird. Nun und dann sehen wir auch, dass Wunder entstehen und Zeichen und große, machtvolle Predigten. Die Gemeinde wird geschätzt, auch von der Bevölkerung, und geachtet und respektiert. Und obwohl die Gemeinde so reich gesegnet ist und Gott so sehr wirkt, ist bisher noch nicht das passiert, was passieren sollte. Nämlich, dass Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Naja, das ist eigentlich schon passiert, aber das ist nicht alles, was Jesus gesagt hat, sondern Jesus hat vor seiner Himmelfahrt gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da ging es vor allem darum, dass das so ein bisschen der Schlüsselvers von der ganzen Apostelgeschichte ist. Und hier heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, das haben sie geschafft, aber es soll nicht alles sein, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus macht seinen Jüngern hier klar, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das waren sie bis hierher auch. Aber nicht nur in Jerusalem sollte das so sein. Bisher füllten sie das ja ganz gut aus. Die Gemeinde war über einige tausend Menschen gewachsen. Sie sollten auch in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde Zeugen sein. Die ganze Welt soll voll sein von diesem Evangelium. Die ganze Welt soll dieses Wort hören. Alle Menschen sollen es hören. Und Jesus, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, spricht hier nicht einen vorsichtigen Wunsch aus. Er macht den Aposteln nicht ein Angebot, das sie annehmen oder ablehnen könnten. Sondern er sagt, nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Und zwar bis an die Enden der Welt. Ein Fakt, eine Aussage, ihr werdet meine Zeugen sein. Bisher waren sie in Jerusalem fest und haben sich noch nicht rausgetraut. Sie haben, wie es auch immer wieder russlanddeutsche Gemeinden gerne machen, ihre Mauern gebaut und waren in ihrem Jerusalem. Und die Evangelisation war noch nicht so nach außerhalb der Stadt gedrungen. Sie waren im Tempel, in dem gewohnten Umfeld, kannten die Menschen dort, waren dort am Zentrum, am Tempel selbst, um Gottes Reich zu bauen, aber es sollte nicht länger so bleiben. Und wenn sie nicht freiwillig gehen würden und Gemeinden außerhalb aussenden würden, dann müsste Gott das selbst in die Hand nehmen. Und wie tut Gott das? Wir haben es immer wieder in der Apostelgeschichte gesehen. Gott gebraucht böse Dinge, um seinen Plan zu vollstrecken, um seinen Plan voranzubringen. Und in diesem Fall gebraucht er Saulus und andere Männer innerhalb einer Verfolgung, um die Gemeinde hinauszutreiben aus Jerusalem, damit auch die anderen Menschen dieses Wort Gottes hören. Das Besondere an der Verfolgung ist, seit diesem Moment, Apostelgeschichte 8, Vers 1, gibt es Verfolgung immer. Gab es nie die Zeit in dieser Welt, wo es keine Verfolgung gab. Es ist nicht so, dass in Apostelgeschichte 8, Vers 1 die Verfolgung anfängt und 50 Jahre später aufhört, sondern durch die Zeit hindurch hat die Gemeinde eigentlich nie wirklich Pause gehabt. Verfolgung gibt es immer. Die ersten Christen, sie erleben hier diesen Beginn der Verfolgung, und das heißt, es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Stephanus selbst, der predigt kurz vorher noch und sagt, Gott wohnt nicht in Häusern. Ihr braucht dem Tempel nicht mehr diese Bedeutung zu messen, die er noch vor kurzem hatte. Denn Gott wohnt nicht in Häusern, die Menschen bauen, sondern Jesus erfüllt all den Zweck. Und Jesus wohnt jetzt in den Gläubigen. Und Gott erteilt hier der Gemeinde auch durch diese Predigt eine Lektion und sagt, naja, wenn Gott nicht in Häusern wohnt, die Menschen gebaut haben, dann geht doch mal und verkündigt an anderen Stellen das Evangelium. Sie müssen fliehen. Vorher war der Tempel der Ort, an dem die Gläubigen, die Juden, meinten, Gottes Gegenwart in besonderer Weise zu finden, was natürlich auch einen großen Wahrheitsgehalt hat. Aber das sollte jetzt nicht mehr so sein. Nicht mehr der Tempel ist der zentrale Ort, wo der Glaube ausgelebt wird, wo Gottes Gegenwart zu finden ist. Nicht mehr in Häusern, auch nicht in Gemeindehäusern, sondern in den Menschen, die zum Glauben kommen. In den Menschen, die sich treffen. Und die ersten Gemeinden, sie hatten ganz, ganz lange keine Gemeindehäuser. Dort wurde ja noch sehr viel im Freien gepredigt. Und dort wurde auch sehr viel in einzelnen Häusern getan. Dieses sollte jetzt in Kraft treten und sichtbar werden. All diejenigen, die das Evangelium glaubten, wurden zerstreut und gingen in andere Regionen, wo es kein Tempel gab. Also verbreitet sich dieses Evangelium durch die Menschen, die hinausgehen in genau die Orte, die Jesus vorher genannt hat, in Judäa und in Samaria, und dort gehen sie hin, damit Gott dort die Gemeinde baut. Und während wir einerseits hier einfach so drüber lesen würden, ja, es entstand halt eine Christenverfolgung, müssen wir manchmal auch einen Blick in die Geschichte werfen, um zu verstehen, dass Christen nie etwas anderes kennengelernt haben. Solange es Christen gibt, gibt es auch die Verfolgung. Und die Verfolgung ist stets ein wichtiges Element gewesen. Zu Beginn war es eigentlich so, dass die Christen eigentlich mehr bekannt waren unter einer jüdischen Sekte. Selbst unter den Römern und zwischen den Römern und den Juden gab es Probleme, weil die Juden zum Beispiel es abgelehnt haben, andere Götter zu akzeptieren. Sie haben nur an einen Gott geglaubt und das haben die Römer ihnen in der Gemeinschaft zu Lasten gelegt. Und um 100 nach Christus war es dann soweit, dass die Christen nicht mehr eine jüdische Sekte waren und auch nicht darunter bekannt waren, weil es so große Unterschiede gab. Zum Beispiel, sie beten nicht den Kaiser an. Das haben die Juden schon immer wieder getan. Sie verzichten auf alle Opfer. Sie bringen keine Opfer dar. Und das Schlimmste war, Sünder sind bei Gott willkommen. Das geht gar nicht. Und so musste dieser Bruch entstehen zwischen den Juden und den Christen. Und sie waren auch unter den Menschen keine jüdische Sekte mehr. Und wenn vor den Römern und der ganzen römischen Welt und dem römischen Reich die Juden Menschen zweiter Klasse waren, haben es die Christen also geschafft, Menschen dritter Klasse zu werden. So kommt es dann, dass 100 nach Christus der christliche Glaube offiziell die Todesstrafe verdient. Die Verfolgung wächst und wächst, und das Besondere dabei ist, dass der römische Staat das ganz stark befeuert, anstatt die Gemeinde auszubremsen. Der römische Staat hilft also der Gemeinde zu wachsen, anstatt die Gemeinde auszubremsen, denn sie beginnen viele Christen zu töten durch die Verfolgung. Aber wenn sie dann Menschen gefangen nehmen, dann kommen die Gefangengenommenen und sie preisen Gott bei ihrer Gefangennahme. Manchmal sogar, endlich habe ich es geschafft. Sie preisen Gott und sie segnen ihre Henker und sie reden mit ihnen. Tertullian sagt über diese Zeit: Wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahin gemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Christen fallen in dieser Zeit nicht nur durch das Sterben auf, sondern auch ganz arg durch die Art, wie sie leben in der Gesellschaft. Die Frauen, sie schminken sich nicht so, wie die Heiden es tun. Sie tragen keine Goldverzierungen an ihren Kleidern. Sie verzichten auf Tafelmusiker beim Essen. Sie essen viel schlichtere Mahlzeiten als andere Menschen. Sie danken vor dem Essen Gott für die Speise. Sie gehen nicht zum Theater, wo nur Ehebruchsszenen abgespielt werden. Sie lesen keine ungläubigen Romane. Und sie unterstützen sogar Arme und Witwen aus ihren eigenen Taschen. Sie fallen auf überall, wo man ist, kann man diese Christen erkennen. An der Art, wie sie leben, an der Art, wie sie sich unterscheiden innerhalb der Gesellschaft. Und so wird die Christenverfolgung immer stärker und breitet sich immer rascher aus. Das wird vor allem deutlich in der Zeit, in der Anfangszeit durch Kaiser Nero. In Rom befand sich die größte, erste große Gemeinde, die es gab. Ich glaube, zum Jahr 200 oder 250 hatten sie schon über 1500 Hilfsbedürftige, die sie versorgen konnten in Rom. Nun, der Kaiser, er litt ein bisschen, würden wir sagen, unter Größenwahn. Und ließ einen Brand stiften in Rom selbst. Durch diesen Brand wurden 2/3 der Altstadt ausgelöscht. Viele, viele Menschen starben. Dort sollte eigentlich eine neue Stadt entstehen. Neropolis oder Neronia. Ich weiß nicht genau, welcher Name es geworden wäre, aber die standen so zur Auswahl. Aber weil die Bevölkerung auch immer wieder stutzig wurde, wie kam dieser Brand zustande? Und es immer mehr in diese Richtung von Kaiser Nero ging, hat er sich gedacht, ich brauche einen Sündenbock. Und wer würde sich da nicht besser eignen als die Christen? Also hat es angefangen, den Christen diesen Brand in die Schuhe zu schieben, weil sie sowieso verhasst waren beim Volk. Zum Beispiel, weil sie sich Geschwister nannten und dass sie dadurch auch der Inzucht beschuldigt wurden. Und sie waren Geschwister im Herrn, aber das verstanden die Menschen nicht. Sie haben es ihnen zu Lasten gelegt. Außerdem aßen und tranken sie den Leib Jesu und tranken sein Blut. Und damit haben sie auch Endokannibalismus ihnen vorgeworfen. Also Dinge, die ja viel im Volksmund unterwegs waren. Nun, und da haben die Christen natürlich einen guten Sündenbock abgegeben und es wurde immer schlimmer und immer brutaler für diese Christen. Man ergriff zuerst diejenigen, die sich offen zum Christentum bekannt haben und bei der Hinrichtung trug man dann Spott mit ihnen. Man steckte sie in Tierhäute und ließ sie dann mit wilden Tieren kämpfen und alle durften zuschauen. Man heftete sie oft ans Kreuz, oft auch andersherum mit dem Kopf nach unten. Und in dem höchstpersönlichen Garten von Kaiser Nero zündete man sie dann abends an, damit sie den Garten von diesem Kaiser etwas beleuchten konnten. Man wurde auch immer wieder neu mit dem Schwert getötet und hingerichtet. Das hat sich lange, lange so durchgezogen. Und selbst wenn wir einen Blick von der Kirchengeschichte her auf die Apostel blicken, wissen wir als einzigen von Jakobus aus der Schrift her, dass er mit dem Schwert durch Herodes getötet wurde. Aber es wird auch sehr gut berichtet, nicht in der Schrift, aber durch Kirchengeschichte, dass Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde in Rom, dass Matthäus an einer Schwertwunde in Äthiopien starb, dass Johannes zwar nicht gestorben, aber fast in eine Badewanne voll kochendem Öl gelegt wurde und wie ein Wunder das überlebt hatte und später erst eines natürlichen Todes starb, dass Jakobus, der Bruder von Jesus, auf die Tempelzinne gebracht wurde, vermutlich die gleiche Stelle, an die der Teufel Jesus mitnahm und dort hinuntergestürzt wurde, 30 Meter. Und als sie festgestellt haben, dass er überlebt hat, erschlugen sie ihn unten mit einer Keule. Bartholomäus ist weit gereist, bis in die heutige Türkei, Armenien, und dort wurde ihm bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Andreas wurde gekreuzigt in Griechenland. Thomas wurde mit einem Schwert erstochen auf einer Missionsreise durch Indien. Matthias, der später erst dazu kam, wurde gesteinigt und anschließend, nachdem er in diesem Steinhaufen steckte, enthauptet. Und Paulus wurde ebenso wie Petrus durch Kaiser Nero in Rom gefoltert und enthauptet. Über die anderen Apostel wissen wir auch etwas, aber das ist nicht wirklich sicher überliefert, deswegen sage ich es hier nicht. Aber diese Liste reicht schon, um zu sehen, wie grausam das aussieht, Menschen, die so hingegeben für Gott leben, eine Verfolgung zu durchleben und an diesem Tod zu sterben. Aber Gott führt diesen Weg, weil er notwendig war, damit das ganze Evangelium sich in der Welt ausbreiten kann. In anderen Teilen der Geschichte war es nicht anders. Denken wir einmal an die Reformationszeit. Dort starben Menschen für ihren Glauben. Viele Reformatoren in England vor allem starben für ihren Glauben. Denken wir an die kommunistische Zeit hinter den eisernen Vorhang, wo viele, viele Menschen starben für diesen Glauben. Denken wir an heute. Lass uns nur ein Stück weiter in den Osten schauen, in islamische Länder, die dort für ihren christlichen Glauben sterben. Dieses vergossene Blut dieser Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das darf uns heute einerseits zutiefst berühren, weil der Glaube an Jesus so stark ist und wir in ihm die Kraft haben können, so hingebungsvoll leben zu können durch den Heiligen Geist und für ihn zu sterben, für ihn zu leiden und dann in seine Herrlichkeit überzugehen. Und er nutzt diese Dinge, um sein Werk hier auf Erden voranzutreiben. Wenn wir an Samuel Lamb denken, der selbst viel Verfolgung in China erleben musste und in seinem Buch Niemals allein, da schreibt er Folgendes. Ich sehe, dass viele Christen im Westen wohlhabend sind. Gott segne sie. Wir beneiden sie jedoch nicht um ihre Lebensverhältnisse, sondern beten dafür, dass der irdische Wohlstand nie anstelle des geistlichen Wohlergehens im Mittelpunkt ihres Glaubens steht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ermahnt uns der Herr Jesus. Es ist genauso verkehrt, bedürftig zu sein und sich darüber zu beschweren, wie wenn man großen Reichtum hat und es zulässt, dass er alles bestimmt. Vielleicht geht es euch manchmal ähnlich wie mir und ihr lebt in einer westlichen Welt und blickt in die Länder hinüber, die verfolgt werden. Und wir stellen fest und sagen, ja, mein Leben ist das sichere. Und die, die dort verfolgt werden, das Leben ist das unsichere. Ich habe hier ein bequemes Leben, ein gutes Leben. Ich bin hier gesegnet von Gott, aber die da drüben, die verfolgt werden, die haben ein hartes Los gezogen. Aber manchmal scheint es so, dass die aus den verfolgten Ländern hinüberschauen zu uns in den Westen und sagen, mein Leben ist wohl sicherer als das, wo die Reichen wohnen. Und sie wollen nicht mit uns tauschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Menschen, die Verfolgung erleben. Menschen wie Samuel Lamb, der das sagt weit später, nachdem er schon über 25 Jahre im Gefängnis saß. Verfolgung bringt einen Menschen dazu, Jesus so sehr zu lieben und bereit zu sein, alles für ihn zu opfern. Letztendlich genau das zu tun, was uns doch so oft schwerfällt. Wolfgang Bühne, er besuchte immer wieder Samuel Lamb. Sie hatten eine Art Freundschaft. Und zum Abschied, nach einem gemeinsamen Gebet, sagte er Folgendes. Sagt den Christen im Westen, sie sollen nicht um Freiheit für uns in China beten. Der mäßige Druck von Seiten der Regierung hält uns nah beim Herrn und nah beieinander. Wenn kein politischer Druck mehr vorhanden ist, dann wird auch uns der Materialismus überschwemmen und uns geistlich arm und kraftlos machen. Ist euch dieses Wort auch uns aufgefallen? Er redet hier von unserer Welt, in der wir leben. Und dass der Materialismus eine große Gefahr ist, uns zu überschwemmen, uns geistlich arm zu machen, während wir irdisch reich sein können und uns die Kraft zu rauben, Hingabe für den Herrn zu haben, kompromisslos nachzufolgen. Und in Anbetracht dessen ist es gut für uns, darüber nachzudenken, wie wir selbst mit unserem Besitz und unserem Geld umgehen und ob es in unserem eigenen Leben eine Gefahr gibt, mehr an diesen Dingen zu hängen als an Jesus Christus. So können wir sehen, die Verfolgung, sie war notwendig. Aber die Verfolgung, von der wir hier lesen, hat auch jede Menge Potenzial. Denn hier tritt ein Mann in Erscheinung, ein Mann in den Vordergrund, der uns zuerst bei der Steinigung von Stephanus das erste Mal begegnet, Saulus von Tarsus. Das ist der Mann, der die Gemeinde verfolgt. Das ist der Mann der Stunde, zu dessen die Kleider zu Füßen gelegt werden, bevor Stephanus gesteinigt wird. Er ist sozusagen der Feind der Kirche, der Endgegner. Und manchmal hilft es, über dieses Profil dieses Mannes uns bewusst zu werden, wer ist dieser Mann, der, bevor er ein Apostel wird, mit Sicherheit ein Potenzial in sich trägt, das entfalten werden konnte, dass er der größte Theologe der ganzen Weltgeschichte wird. Lasst uns einmal kurz sehen, was auch wir über ihn wissen. Also er ist geboren in Tarsus, in Zilizien. Das sagt er in Apostelgeschichte 22, Vers 3. Also gehört er zu den Juden aus der Diaspora, falls ihr euch gewundert habt, wo das ist. Ja, ich habe schon öfter gemerkt, wir brauchen, glaube ich, einen neuen Beamer. Aber auf der Karte hier am Fernseher sieht man es gut. Wir wissen außerdem über ihn, dass er von sich selbst sagt, er war ein Hebräer von Hebräern. Dass er sagt, er ist ein Sohn von Pharisäern oder er wird sichtbar als ein Sohn von Pharisäern. Er war ein römischer Bürger. Er wurde von Gamaliel selbst ausgebildet. Wir haben ihn kennengelernt in Apostelgeschichte 5. Einer der begabtesten und größten Lehrer, von denen man jüdisch erzogen und gelehrt werden konnte. Er wurde zu einem Vorzeige-Pharisäer. Nach dem Gesetz hat er ein untadeliges Leben geführt und er war letztendlich auf dem Weg, einer der besten und größten religiösen Führer von Israel zu werden. Und er hatte einen großen Eifer für die Verfolgung von Christen und er meinte, das einzig Richtige zu tun. Und dieser Paulus, er ist genau der Richtige für diesen Job. Er kennt keine Grenzen. Er schaut einfach dieser Steinigung von Stephanus zu und macht in gewisser Weise dabei mit. Wenn man sich jemanden aussuchen müsste, wenn man ein Casting dafür machen müsste, wer der beste Verfolger der Gemeinde werden kann, Saulus wäre es geworden. Er wäre es geworden. Wenn man jemanden aussuchen müsste, der genau richtig dafür zugeschnitten ist, die Gemeinde zu vertreiben aus Jerusalem, dann ist es Saulus selbst. Hier im Text heißt es, es entstand eine große Verfolgung. Und er war der Mann, der dahinter stand. Er war der Mann, der all das vorangebracht hat. Er war der Chef dieser Verfolgung. Und über ihn heißt es hier in unserem Text heute, Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als auch Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Sein Ziel? Die Gemeinde zu vernichten. Er wollte sie zugrunde richten. Da er sehr gut ausgebildet war in den jüdischen Schriften, hatte er auch die Möglichkeit, sehr taktisch vorzugehen. Er wurde nicht nur in den jüdischen Schriften unterrichtet, er war ein sehr weiser, sehr intelligenter Mann. Er ging durch die Häuser und wie es später auch sagt, durch die Synagogen und er sammelt alle Christen ein, die er finden kann. Und wörtlich heißt es ja eigentlich, er verwüstete die Gemeinde. Dieses Wort, das wir hier lesen für er verwüstete oder er richtete sie zugrunde, kommt von einem Verb, das eigentlich ein wildes Tier beschreibt, das gerade eine Beute zerfleischt. Das ist das Bild, das uns hier von Saulus präsentiert wird, wie wir uns ihn vorstellen müssen. Eigentlich kein Mann vieler Worte in diesem Moment, sondern er ist bereit, einfach diese Menschen hinter Gitter zu bringen, sie töten zu wollen. Er war brutal in seiner Vorgehensweise und war bereit, wirklich dieser Mann der Stunde zu sein, um der Größte darin zu sein, der geschickt wurde, die Gemeinde auszulöschen. Wenn wir jetzt zusätzlich noch einmal in Apostelgeschichte 22 gehen, während Paulus dort in einer Rede einige Dinge nochmal hervorbringt, da sagt er in Vers 4, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der Hohepriester mir Zeugnis gibt und die ganze Ältestenschaft, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Ab Vers 19 sagt er, und ich sprach, Herr, Sie selbst wissen, dass ich die an dich im Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Saulus scheint nicht darüber hinwegzukommen, bei dieser Steinigung ein Teil dessen zu sein, dem zugestimmt zu haben. Hier in Apostelgeschichte 22, als er über sein früheres Leben und seine Bekehrung spricht, sagt er selbst, wer er war. Er war derjenige, der die Christen ins Gefängnis geschleppt hatte. Er war derjenige, der in die Synagogen ging und sie dort schlug, der Menschen bis zum Tod verfolgte, Männer und Frauen ins Gefängnis brachte und alle wussten es. Der Hohepriester, die Ältestenschaft der Israeliten, sie wollten es ebenso. Sie unterstützten ihn mit Briefen und mit Schreiben, die ihm helfen sollten. Saulus war durchaus als Mann eine riesengroße Gefahr für die Gemeinde. Schau ihn dir an, wie hingebungsvoll er ist. Fleißig, diszipliniert. Er geht über Grenzen und er scheut sich nicht davor, Dinge zu tun, die andere nicht können. Wenn wir all seine Briefe lesen, dann sehen wir den gleichen Paulus, nur umgekehrt, nur bekehrt. Für die Gemeinde ist das hier die größte Gefahr. Für die Gemeinde, während sie von diesem Saulus hört, er ist die größte Gefahr für die Gemeinde. Sie glauben später nicht, dass er sich bekehrt hat. Sie meinen, er trickst sie nur irgendwie aus. Für die Gemeinde ist das der größte Gegner. Und für Gott ist es gar nichts. Für Gott ist es einfach ein Spieler auf dem Spielfeld, der schon bald für die andere Mannschaft spielen wird. Der schon bald ausgetauscht wird und die Seiten wechselt. Wenn wir uns manchmal Menschen ansehen und sie haben eine Feindschaft gegen Gott, sie sind ablehnend gegen das Evangelium und gegen die Gemeinde, dann möchten wir manchmal meinen von diesen Menschen, der ist so weit weg, der kann sich nicht bekehren. Der ist so weit weg, der wird nie umkehren in seinem Leben. Kann ich mir nicht vorstellen. Für Gott ist es nicht so. Gott sieht es nicht so. Gott denkt nicht so. Gott sieht diesen Saulus und schmunzelt vielleicht schon. Wer weiß, noch ein bisschen Zeit wird er haben in dieser Verfolgung und dann werde ich ihn bekehren. Dann werde ich ihm begegnen. Und er will ihn zu seinem Werkzeug machen. Und er will ihn für den Namen Jesu leiden lassen, den er jetzt verfolgt. Das sollte uns ermutigen. Das sollte uns ermutigen, niemals Menschen anzublicken und zu meinen, Gott könnte sie nicht retten. Gott könnte nicht eingreifen. Sie wären zu weit in ihrer Sünde, wären zu weit von Gott weggegangen, wären zu weit in ihrer Sünde und könnten nicht gerettet werden. Paulus selbst, er sagt dann später über sich in 1. Timotheus 1, Vers 13, beschreibt er sich, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und ein Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Wenn Saulus gerettet werden konnte, ein Mann, der schlimmer für die Gemeinde nicht sein könnte, kann jeder Mensch Rettung erfahren. Auch wenn sie es noch ablehnen und es nicht wollen, kann Gott ihnen begegnen. Unter jedem Verfolgten, unter jedem, der gegen die Gemeinde ist, ist Potenzial, dass er gerettet werden kann. Aber wir sehen auch den Schmerz innerhalb der Gemeinde. Denn wir können die Verfolgung nicht nur gutheißen. Es geht auch ein gewisser Grad an Schmerz damit einher. Wir haben es gelesen, Familien wurden auseinandergerissen, Christen wurden geschlagen, teilweise umgebracht, gefesselt und abgeführt. Aber nicht, weil sie es verdient haben, nicht, weil sie es provoziert haben, nicht, weil sie etwas verbrochen haben, sondern weil sie Jesus lieben. Und weil sie nicht anders können, als im Glauben an ihn zu leben. Und wisst ihr, die Menschen, die Christen, die verfolgt wurden, sie wurden nicht einfach hinter Gitter gesperrt bis zum Lebensende, sondern man wollte eine Sache von ihnen. Und das war ja das Fiese daran, wenn die Christen sich darauf hätten einlassen können und Gott ihnen nicht die Kraft gegeben hätte, hätten sie es getan. John Bunyan, er selbst sagt, es ist nicht so gewesen, dass man mich weggesperrt hätte und ich hätte nicht rauskommen können. Er hätte nur versprechen müssen, nicht mehr zu predigen. Und er sagt, wisst ihr, wenn ihr mich heute freilasst, dann predige ich morgen. Und das ging über 12 Jahre so. Aber so ist es mit der Verfolgung. Sie bringt einen Schmerz mit sich. Und die Kirchengeschichte, sie ist voll davon, mit zerrissenen Familien. Weil Väter abgeführt wurden, weil Mütter abgeführt wurden, Männer und Frauen getrennt wurden, Familien geschändet wurden. Diesen Weg für Jesus zu gehen, scheint zunächst ein Weg zu sein, der sich nicht wirklich christlich anhört, sich nicht gut anhört, sich nicht verlockend anhört. Wir mögen vielleicht sagen, aber Gott mag doch seine Kinder beschützen. Gott mag doch die Familien erhalten. Gott mag doch das so wirken, damit wir beschützt werden in dieser Welt. Warum sollte er zulassen, dass uns so ein Unglück zutrifft? Naja, das liegt einerseits daran, dass wir eine falsche Vorstellung von Nachfolge haben, aber auch eine falsche Vorstellung von Glück und Zufriedenheit haben. Wir sind oft dann zufrieden, wenn unsere Umstände sich anpassen. Wir sind oft dann zufrieden und glücklich, wenn die notwendigen Bestandteile meines Lebens gut ineinander greifen. Dann bin ich glücklich, wenn es keine Probleme im Haus gibt, wenn die Kinder gehorsam sind, wenn ich keine finanziellen Herausforderungen habe, wenn ich keinen Streit mit irgendwelchen Menschen habe. Dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Wenn die Probleme da sind, geht es mir nicht gut. Das ist unsere Sichtweise von Zufriedenheit. Genauso Nachfolge. Wir müssen nicht so viel aufgeben in unserer Welt, um Jesus nachzufolgen. Wir können sehr gut ein durchschnittliches Leben führen und ihm nachfolgen. Wir müssen uns bewusst werden, was es bedeutet, Freude zu haben im Leid. Wir haben es gesehen. Die Apostel, sie haben sich gefreut. In Apostelgeschichte 4 und 5 haben wir es gesehen. Sie haben sich gefreut, dass sie geschlagen wurden. Sie fühlten sich geehrt. Sie sind mit einem Lächeln von dieser Prügelei rausgegangen und haben sich gefreut, nicht weil sie zurückgeschlagen haben, sondern weil sie sich gewürdigt sahen, von Gott selbst diese Schläge zu bekommen, zur Ehre Gottes. Sie freuten sich über den Todesstoß, für Jesus sterben zu dürfen. Ich muss immer wieder daran denken, am 4. Februar 1455 ist einer in der reformatorischen Zeit in England, John Rogers, auf den Scheiterhaufen gegangen. Und damals war es üblicherweise so, dass bei den Hinrichtungen sehr viele Menschen dazukamen. Es war ja auch bei Jesus schon so. Viele Menschen standen da und haben zugesehen. Und so waren auch in dieser Zeit Hinrichtungen groß auf dem Programm. Damals gab es noch kein Kino in der Ursprungsform, vielleicht ein Theater oder so. Aber bei so einer Hinrichtung konnte man eben kostenlos dabei sein. Man musste nichts dafür zahlen und man konnte eben zusehen, wie diese Christen, von denen man nur hörte, irgendwo sterben. Und es war für viele Menschen eine Befriedigung, dort dabei zu sein. Auch der französische Botschafter war dabei und er war dort in London, während Rogers und einige andere auf dem Scheiterhaufen getötet wurden. Und er schreibt danach in seinem Brief über Rogers: Rogers ging zu seinem Tod wie ein Mann zu seiner Hochzeit. Und das verbreitete sich immer wieder neu und immer mehr. Sie kleideten sich schön, sie gingen dort fröhlich und zufrieden auf diesen Scheiterhaufen, um dort zu sterben, als ob es ihnen nichts ausmachen würde, als ob dieser Mann direkt zu seiner Hochzeit geht. Freudig, glücklich und zufrieden. Viele Männer und Frauen, die genauso starben. Sie schienen den Schmerz in Kauf zu nehmen, gerne für Jesus. Mit diesem Gedanken macht dieser Sinn aus Philipper 1, Vers 29 auch mehr Sinn. Denn hier sagt Paulus, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Geschenkt worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Nicht nur an ihn zu glauben, ein Geschenk, sondern auch für ihn zu leiden, ist ein Geschenk. Keine Strafe, kein schlechtes Los, kein Schicksal, das uns ereilt. Nein, es ist ein Geschenk, für ihn leiden zu dürfen. Und wisst ihr, wenn ich an dieser Stelle so ehrlich zu euch sein darf, würde ich sagen, dass mein Leben sich nicht immer so anfühlt, als ob Leiden ein Geschenk ist. Wenn dann eine neue Situation in mein Leben kommt, die mich in Leid versetzt, dann frage ich mich nicht, danke Gott, ich freue mich. Ich freue mich, dass du mir dieses Geschenk machst, dass ich jetzt krank sein darf, dass ich jetzt ein Problem habe oder eine Not habe. So reagiere ich nicht. Vielleicht sollte ich es, aber ich tue es meistens nicht. Ich frage Gott vielmehr, Gott, muss das jetzt sein? Muss jetzt dieses Problem wieder da sein? Ich dachte, es wäre doch gelöst. Und ich will Gott sagen, Gott, das ist kein Geschenk. Es fühlt sich mir an wie eine Strafe. Und ich meine, meine Denkweise, die ihr vielleicht nachvollziehen könnt, wenn wir wissen, dass es keine Strafe ist, und dann zitieren wir natürlich immer fleißig Römer 8, ja, es dient alles zum Guten und so, die Gott lieben, und dann zitieren wir all diese Stellen und reden uns diese Dinge ein, aber im Herzen sieht es meistens doch nicht so aus. Wir haben ein falsches Verständnis von Leid. Manchmal können wir erst dann Gott so richtig kennenlernen, wenn wir leiden. Manchmal bleibt uns diese Tiefe in der Beziehung zu Gott so lange verborgen, bis wir leiden. Geht mal mit zu den Krankenbesuchen in der Gemeinde und setzt euch zu den Leuten hin, die krank sind, und fragt sie einmal, ob sie sich das Leid in ihrem Leben wegwünschen. Die wenigsten würden sagen ja. Und die meisten könnten euch eine Lehrstunde anbieten, was sie in dieser Zeit über Gott erfahren haben. Wir brauchen es immer wieder neu. Wir müssen es immer wieder neu hören, immer wieder neu wissen. Durch Leiden werden wir unserem Erlöser ähnlicher. Durch Leiden können wir ihn erleben und dürfen uns an ihm erfreuen und dürfen dieses Geschenk wahrnehmen. Leiden ist keine Strafe, Leiden ist kein Nachteil. Christenverfolgung ist biblisch gesehen nicht unbedingt ein Nachteil. Wir dürfen uns durch Leid freuen, weil Gott uns das in unser Leben hineingibt. Vielleicht fragst du dich in deinen finanziellen Herausforderungen, wer braucht sowas schon, wer will das haben? Aber vielleicht will Gott dich genau dadurch in eine bewusste Abhängigkeit zu ihm führen, damit du ihm alleine vertraust als deinem Versorger. Wer will schon einen Verlust im Leben erleben, einen Todesfall im engeren Familienkreis? Und manchmal fällt es uns erst dann auf, wie nah uns Menschen gestanden sind und wie sehr wir uns auf sie konzentriert haben in unserem Leben, bis sie nicht mehr da sind. Manchmal holt Gott Menschen nach unserer Ansicht viel zu früh zu sich. Und dann merken wir auf einmal, dass unser ganzer Lebensfokus auf diese Menschen beruhte. Wie oft ist es so mit der Krankheit? Erst wenn wir krank sind, sehen wir, wie es uns ging, als wir gesund waren. Aber Krankheit ist nicht zu unserem Nachteil, nur weil sie fehlt. Sondern Gott möchte uns manchmal einen viel reicheren Schatz dessen geben. Und so könnten wir diese Liste weiterführen. Wir brauchen Probleme. Sie sind notwendig für unser Leben, damit wir lernen zu leiden. Wir müssen es lernen, durch diese Phasen unseres Lebens zu gehen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Krankheit, Herausforderungen, Konflikte und auch Verfolgungen. Paulus sagt das so gut in 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, alle, die so leben wollen in Jesus Christus, die werden verfolgt werden. Alle. Verfolgung gehört zum Leben eines Christen. Und wir haben hier gerade eine gute Zeit. Wir können hier noch nicht wirklich von Verfolgung reden, was wir erleben. Vielleicht Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in anderen Teilen dieser Welt passiert. Aber es hat immer einen natürlichen Schmerz, der damit einhergeht. Und eine der größten Gefahren in unserer Zeit ist oft, wir versuchen, den bequemeren Weg zu gehen. Wir versuchen, den einfacheren Weg zu gehen, aber wir sollen ihn nicht gehen. Und wir müssen ihn auch nicht gehen. Jesus ist diesen Leidensweg gegangen, an unserer Stelle. Und während wir im Glauben durch ihn erlöst sind, führt er uns manchmal durch genau diese tiefen Täler, damit wir ihm im Leiden gleichgestaltet werden. Aber wie ist das manchmal in unserem Leben? Wenn sich die Möglichkeit für uns bietet, uns einerseits auf die Seite von Jesus zu stellen und dadurch Nachteile zu erleiden oder die Situation zu entschärfen, indem man irgendetwas anderes sagt. Welche Gedanken hättest du in dieser Situation? Die Beziehungen bewahren und fein aus dem Schneider zu sein oder jetzt Vollgas einmal das Evangelium in diese Situation hineinzureden? Das ist ein Kampf. Wenn du dich entscheiden musst, Christus zu verleugnen oder deine Familie behalten zu dürfen, wie würdest du dich entscheiden? Wovon hängt das ab? Von unserer eigenen Leidenschaft und Hingabe zu unserem Herrn. Lasst uns auch später heute dafür beten, dass Gott in uns immer wieder neu diese Leidenschaft erweckt, diese Hingabe an ihn erweckt, diese tiefe Liebe, dass wir nicht mit unserem Verhalten, nicht mit unserem Dienst, nicht mit dem, was wir sagen, lieben, sondern mit unserem Herzen. Und dann werden wir uns in diesen Situationen entscheiden können. Aber diese Verfolgung brachte auch einen Segen mit sich. So heißt es in Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Die ganze Gemeinde wurde zerstreut, raus aus Jerusalem und die Gebiete von Judäa und Samaria und die Apostel blieben vor Ort und einige, sie brachten Stephanus, sie nahmen Stephanus und haben ihn noch begraben, einige Gottesfürchtige. Nun, und ich habe mir so vorgestellt, versucht mir die Zeit vorzustellen und dachte, was wäre, wenn ich jetzt bei den Verfolgten wäre? Wäre ich dann so stark bei den Aposteln und würde sagen, Männer, wir rocken das jetzt hier und wir machen jetzt hier richtig Jesus groß. Nein, ich würde wahrscheinlich auch der sein, der losziehen würde, der einen Abgang machen würde und sagen würde, okay, ich fliehe, ich gehe mit all den anderen, die zerstreut werden, mit. Und sie haben all das gesehen. Sie haben gesehen, Menschen wurden gefoltert, misshandelt, getötet, ins Gefängnis gesteckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich so eine Menschenfurcht hätte, dass ich schauen würde, dass ich unter dem Radar bleiben würde. Ich würde schauen, dass man mich nicht sofort entdeckt. Und meine Gedanken wären danach wahrscheinlich mitten irgendwo in Samaria oder in Judäa. Okay, das hat ja alles gar nicht so gut funktioniert. Wir brauchen keine mega große Gemeinde, die dann so auffällig ist. Wir müssen etwas langsamer machen. Wir müssen schauen, dass die Familien zusammenhalten. Wir müssen uns im inneren Kreis stärken. Und dann müssen wir unsere Beziehungen eher im Untergrund aufbauen, unsere Fühler ausstrecken. Und dann müssen wir so ein bisschen schauen, dass die Gemeinde im Untergrund wächst. Und dann werden wir die Leute erreichen. Vielleicht können wir irgendwelche Unternehmen aufbauen, wo wir Leute beraten und dann irgendwie hier unseren Glauben mit einbringen können. Wir müssen schauen, wo wir vielleicht christliche Werte, vielleicht können wir irgendwas stricken oder häkeln oder irgendwas verkaufen, irgendwelche Plätzchen und Waffeln und draufschreiben, Jesus hat dich lieb. Gut, dass ich damals nicht da war, um solche Ratschläge zu geben, die wahrscheinlich mehr auf Menschenfurcht als auf Hingabe gegründet wären. Aber Lukas berichtet uns hier etwas anderes. Das Wort wird verkündigt. Das Wort wird gepredigt. Die Zerstreuten gehen umher. Die Apostel bleiben in Jerusalem, aber die anderen Christen, die uns hier noch gar nicht genannt werden mit Namen, die gehen irgendwo hin. Und was machen die? Die warten nicht, bis ihre Apostel kommen und ihnen sagen, was sie tun sollen. Nein, die gehen und die predigen dieses Evangelium. Wir sehen hier so eine starke Verbindung zwischen dem, was heute leider nicht mehr so sichtbar ist. Zu der damaligen Zeit musste man Menschen nicht sagen, was sie auf sich nehmen, wenn sie sich für Jesus entscheiden. Man musste ihnen nicht sagen, ach weißt du, du musst dein Kreuz auf dich nehmen und dann musst du Jesus folgen und dann musst du halt vielleicht hier und da so ein paar Abstriche in deinem Alltag machen und wäre schon gut, wenn du dann auch regelmäßig die Gemeindeveranstaltung besuchst. Ich weiß, du hast ja viel zu tun, aber vielleicht wäre es ja gut, wenn du dann auch mal noch zum Gebet zusätzlich kommst. Nein, die Menschen wussten, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann ist mein Leben vorbei. Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann lebe ich unter Todesangst. Heute wird leider oft ein Evangelium gepredigt, das wenig von Sünde spricht und viel davon, dass Gott dein Freund ist und dass Jesus dein Herzenswunscherfüller sein kann, aber nicht dein Retter und dein Stellvertreter, weil der Zorn Gottes auf dir lastet. Diese Rettungsbotschaft wird dann oft milchig dargestellt und verwaschen, und geht oft in eine trübe Art der Verkündigung über. Aber hier finden wir die Realität. Sie fliehen wegen der Verfolgung. Und was tun sie? Sie predigen. Sie leben dieses Wort aus. Sie machen es groß. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was wir tun sollen. Koste es, was es wolle. Gott zerstreut diese Menschen aus Jerusalem und sie tun genau das, wozu er sie berufen hat, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus groß zu machen und Menschen von dieser Botschaft zu erzählen. Und dann dauert es ungefähr bis 180 oder 200 nach Christus, bis das Wort dann in die Richtung von Germanien kommt. Warum kommt es dorthin? Und warum ist es schön, dass es dorthin gekommen ist? Ganz einfach, weil Menschen verfolgt wurden. Ansonsten könnten die Enden der Erde nicht erreicht werden. Gott segnet die Gemeinde durch Verfolgung. Es ist ein Mittel Gottes für seine Kinder, damit sie sich in der Welt nicht so gemütlich machen. Die Christen sind hier in dieser Welt keine Weltbürger, sondern Himmelsbürger, Pilger auf der Reise. Wir sind hier nicht zu Hause, wir sind vielleicht auf einer Missionsreise oder Geschäftsreise, aber wir machen es uns hier nicht bequem. Sie verteilten sich in den Regionen und dann ging das immer weiter. Paulus reist bis nach Rom, bleibt dort einige Zeit. Innerhalb dieser Zeit kommen schon einige am Hof des Kaisers zum Glauben. Im Römerbrief redet er dann davon, dass er vorhat, nach Spanien zu reisen, wenn Gott es zulässt. Ohne die Verfolgung wäre dieses Wort Gottes und die Gemeinde selbst noch lange in Jerusalem geblieben. Sie mussten es erleiden. Sie mussten diesen Weg gehen, damit Gott dieses Wort hinaussenden konnte, damit es durch die ganze Welt rennt und Menschen erreichen kann. Das Wort, das du und ich gehört haben, das Wort, das irgendwann in unsere Herzen eingedrungen ist, Menschen, die davon geredet haben, Menschen, die gepredigt haben, Menschen, die für uns gebetet haben, dieses Wort ist dahin gelangt durch Verfolgung. Auch für dich und mich. Die Gläubigen sind jetzt überall auf der Welt verteilt und was nötig ist, das ist nicht Weltfrieden, das ist auch nicht Digitalisierung, das ist auch nicht Toleranz, sondern eines ist heute nötig, dass Menschen dieses Evangelium hören. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu fragen, wie groß kann der Segen Gottes in deinem und in meinem Leben sein, wenn wir bereit sind, sein Wort an die höchste Stelle zu setzen. Bereit sind, zu unserem eigenen Nachteil, zum eigenen Verlust, zum eigenen Schmerz, dieses Wort zu predigen. Auch wenn Menschen uns dann aus dem Weg gehen, auch wenn Menschen uns beleidigen, auch wenn Menschen uns dann nicht mehr sympathisch finden, zu diesem Wort zu stehen und ihnen zu sagen, wie es um sie steht. Ich möchte noch kurz hier aufzeigen, auch an dieser Karte, damit wir das einerseits hier auch verstehen können. Zu Beginn ist die Gemeinde noch mitten in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Und sie gehen hoch in das Gebiet von Samaria, gehen das ganze Gebiet Judäa und füllen das Land aus. Und dabei sollte es nicht bleiben. Sie entwickelt sich immer weiter und geht immer weiter. Und wir haben zum Schluss noch drei Fragen. Drei Fragen, die ich mitgehen möchte. Die erste ist, bist du ein Missionar? Viele machen den Fehler und stellen sich diese Frage nie. Die Missionare, die heute ausgesandt werden, die einfach mitten irgendwo aus der Gemeinde kommen, werden immer weniger. Die Frage ist eine ernste Frage, die sich jeder Christ stellen muss. Habe ich schon mal darum gebetet, dass Gott mich in einen anderen Teil des Landes, in einen anderen Teil der Welt vielleicht hineinsetzen möchte, damit ich dort sein Wort weitergebe? Und die Frage ist wichtig und die muss man sich stellen. Heute machen sich viele Menschen wenig Gedanken um Mission, was schade ist. Aber auch heute braucht es Menschen, die bereit sind aufzubrechen. Deshalb ist die Frage, bist du bereit, diesen Ruf zu hören? Ist dein Herz aufnahmefähig, sich diese Frage zu stellen? Eine weitere Frage, bist du in der Gefahr zu erkalten? So wie Samuel Lambes sagte, die Christen im Westen haben ein Problem. Ihnen geht so gut, dass sie Jesus nicht brauchen und sich von sich aus bereit sein müssen, etwas zu opfern. Solange wir das mit dem Materialismus und dem Besitz und all dem, was wir genießen können, nur als Segen Gottes sehen und nicht als Gefahr, stecken wir irgendwo mittendrin. Die weltlichen Segnungen, die mediale Welt, die Zeitverschwendung und das ständige Beschäftigtsein in unserem eigenen Leben, die Dinge, sie wollen uns irgendwo weismachen, dass das alles ein Segen Gottes ist. Aber manchmal ist das genau das, was in unserem Leben sterben muss, was wir aus unserem Leben verbannen müssen, was wir opfern müssen, damit wir uns ganz hingeben können. Bist du selbst in der Gefahr, durch diese Dinge zu erkalten? In deiner Hingabe zu Gott, in deiner Hingabe und in deiner Liebe zu Jesus. Und deine dritte Frage, bist du bereit für Verfolgung? Stelle dir vor, eine globale Christenverfolgung. Sie bricht aus. Sie erreicht auch unser Land. Es wird immer schwieriger, sich zu Jesus zu bekennen. Es wird schwieriger, sich offen als Gemeinde zu treffen. Wovor hast du Angst? Es ist dein Geld, dein Haus, dein Auto, deinen Beruf zu verlieren? Ist es das, deine Familie zu verlieren? Nicht mehr für sie sorgen zu können? Sie nicht mehr sehen zu können? Ist es die Einsamkeit, wenn du ins Gefängnis kommst? Ist es die Angst, Jesus zu verleugnen? Festzustellen, dass sich weniger in deinem Herzen vielleicht befunden hatte, als du meintest, weil du dich auf dem Gemeindeleben ausgeruht hast? Du es bereust, dass du so wenig aus der Bibel auswendig gelernt hast, weil du jetzt keine mehr hast? Wovor fürchtest du dich? Die Sache, vor der du und ich uns dann fürchten, ist meistens auch das, wo wir umdenken müssen, wo wir Buße tun müssen, wo wir anerkennen müssen, dass manche Dinge vielleicht den Platz in unserem Herzen räumen müssen, damit wahre Hingabe neu wachsen kann zu unserem Herrn Jesus Christus, neue Liebe, tiefe Liebe entstehen kann. Lasst uns auch diese drei Fragen in Anbetracht der Christenverfolgung und die Vorteile, die es mit sich bringt, mitnehmen, damit wir auch darüber nachdenken können. Amen.